SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. Wieder ein großes Datenleck. Internationale Medien sind im Besitz von Millionen von Dokumenten, aus denen sich herauspuzzeln lässt, wer mit wessen Hilfe in welchen Steueroasen wie viel Vermögen versteckt hat. Die Menge macht's aus. Wo mehr angeboten wird, wird auch mehr konsumiert. Das gilt auch auf dem Gesundheitsmarkt, konstatieren die Krankenkassen. Erika Petretti, Fabio Pusterla, Jean-Marc Lové sind die ersten Preisträger des Schweizer Literaturpreises. Und um eins, die Schweiz und ihre Entwicklungszusammenarbeit. Wir reden mit Direktor Martin Dahinden über das DEZA-Engagement in Syrien und Haiti und über neue Projekte in diesem UNO-Jahr des Wassers. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Mattis.
Mehrere Dutzend Medien in zahlreichen Ländern berichten heute umfangreich über geheime Geschäfte von Gesellschaften und Privatpersonen in Steueroasen. Sie berufen sich auf Dokumente, die ihnen anonym zugespielt worden waren, aus zwei Firmen in Singapur und auf den britischen Jungferninseln. Laut den Medien enthalten die Dokumente die Namen von mehr als 120.000 Gesellschaften und Stiftungen, die im Zusammenhang mit sogenannten Offshore-Gesellschaften stehen sollen. Ebenso von 12.000 Treuhändern und anderen Finanzberatern sowie von 130.000 Privatpersonen. Zugang zu den Dokumenten hatten auch die Schweizer Medien Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche. Sie schreiben in einer Mitteilung, die Unterlagen enthielten auch die Namen von rund 300 Personen und 70 Gesellschaften in der Schweiz. Wenn in einem Kanton die Zahl der Spezialärzte oder das Ausmaß der spitalambulanten Betreuung zunehmen, so würden automatisch auch mehr Leistungen beansprucht. Es sei also das Angebot, das im Gesundheitswesen die Nachfrage diktiere. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie, die im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse verfasst worden ist. Laut Santé Suisse zeigt die Studie auch, dass große Kostenunterschiede zwischen den Kantonen strukturell bedingt sind. Wo mehr Gesundheitsleistungen erbracht würden, seien auch die Gesamtkosten höher. Der ehemalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand hat letztes Jahr von der Nationalbank eine Vergütung von rund 650.000 Franken erhalten. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2012 der Nationalbank hervor. Hildebrand war Anfang 2012, am 9. Januar, als Direktionspräsident zurückgetreten. Laut einem Sprecher der Nationalbank wurde Hildebrand nach der Kündigung per Ende Januar eine Lohnfortzahlung von 12 Monaten zugesprochen. Diese sei aber nach Hildebrands Wechsel zum Vermögensverwalter BlackRock per 1. Oktober vorzeitig beendet worden. Im Jahr 2030 dürften jährlich 200.000 Lastwagen mehr als heute auf Schweizer Straßen die Alpen durchqueren. Insgesamt 1,4 Millionen Lastwagen. Und das, obwohl viele Güter künftig auf der Schiene über die neue Gotthardlinie transportiert werden sollen. Das vom Volk beschlossene Verlagerungsziel rückt damit noch weiter weg. Bereits im vergangenen Jahr durchquerten 1,2 Millionen Lastwagen die Schweizer Alpen auf den Straßen. Laut Gesetz dürften es nur halb so viele sein. In der Schweiz untersucht die Wettbewerbskommission, die WEKO, die Live-Sportübertragungen im Schweizer Bezahlfernsehen. Eine Vorabklärung habe Anhaltspunkte geliefert, dass die Unternehmen Swisscom und Cinetrade gegen das Kartellrecht verstoßen hätten. Zu Cinetrade gehört der Bezahlsender Teleclub. Konkret könnten die beiden Anbieter von Live-Sportübertragungen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen. Die Zentralafrikanische Staatengemeinschaft hat beschlossen, die Rebellenregierung von Seleka-Chef Michel Djotodia in der Zentralafrikanischen Republik nicht anzuerkennen. Das bestätigte der tschadische Präsident Idriss Deby. Und Südafrikas Präsident Jacob Zuma will seine Soldaten aus der Zentralafrikanischen Republik zurückziehen. Das Abkommen mit der damaligen Regierung von Präsident Bozizé sei nach dessen Sturz durch die Seleka-Rebellen nicht mehr gültig. südafrikanische Militärs waren vor allem für die Ausbildung der Truppen der Zentralafrikanischen Republik im Land. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, sind in den letzten 12 Monaten fast 5000 Beschwerden eingegangen wegen unlauteren Wettbewerbs. Bei den Klagen ging es laut SECO um ungebetene Werbeanrufe, Lockvogelangebote, sogenannte Kaffeefahrten oder um Adressbuchschwindel. In vielen Fällen habe es genügt, die fehlbaren Firmen zu verwarnen. In 17 Fällen sei eine Strafanzeige eingereicht worden, teilte das SECO mit. Das Bundesamt für Kultur verleiht Anfang Mai im Rahmen der Solothurner Literaturtage zum ersten Mal den Schweizer Literaturpreis. Für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet werden die drei Künstler Erika Bedretti, Fabio Pusterla und Jean-Marc Lovet. Außerdem erhält das Tessiner Literatur- und Übersetzungsfestival Babel einen Preis für seine Arbeit im Bereich der Übersetzung und einen Preis für die Literaturvermittlung. Die Ausgezeichneten erhalten eine Preissumme von je 40.000 Franken.
2,5 Millionen geheime Dokumente aus Steueroasen, ein Riesendatenberg mit noch nicht überblickbarer Brisanz. Wir berichten über die sichtbar gewordene Spitze, fragen nach Sprengkraft und Wirkung und weitere Themen. Teilen ist im Trend. Immer mehr Menschen nutzen mehr als nur Autos gemeinsam, sie schaffen auch Gebrauchsgüter zusammen an. In Syrien ist der Krieg inzwischen überall. Hilfsorganisationen haben dadurch größte Mühe, die Menschen noch zu erreichen. Und Brasilien will nur noch Rinder von legalen Weiden auf den Fleischmarkt bringen, so soll das Roden des Urwalds gerüxt werden. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der steht bei 7.838 Punkten im Minus von 0,5%. Der Euro wird zu 1,2165 Franken gehandelt und der Dollar zu 95,04 Rappen. Das Wetter? Heute zeigt sich im Norden teilweise die Sonne, aus Westen ziehen aber immer mehr Wolken auf. Es gibt 7 bis 11 Grad, in den Alpentälern sind bis 14 Grad möglich. Im Süden ist es bewölkt bei maximal 11 Grad. Zuerst fällt stellenweise Regen, am Abend und in der Nacht wird es verbreitet nass. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1500 Metern. Am Freitag ist es ganztags bewölkt. Vor allem in den Alpen und im Süden fällt zeitweise Regen oder oberhalb von rund 1200 Metern Schnee. Am Wochenende ist es wechselnd bewölkt. Vor allem in den Bergen und im Süden fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden bis gegen 600 Meter. Die Temperaturen liegen im Norden bei 4 bis 7 Grad, im Süden bei 15 Grad.
Plötzlich fällt ein Schlaglicht auf die Welt der Steueroasen. Medien aus verschiedensten Ländern veröffentlichen heute in einer abgesprochenen Aktion ihre Recherchen zum Finanzgebaren vieler Offshore-Finanzplätze. Es gibt auch Schweizer Bezüge. Inlandredaktor Sascha Buchbinder fasst zusammen.
Offshore-Finanzplätze brauchen Diskretion, ähnlich wie wir das vom Bankgeheimnis kennen. Hier lässt sich Geld waschen. Hier lässt sich Geld vor Steuerbehörden verstecken. Hier lassen sich Vermögen so verwalten, dass die Steuerlast für die Eigentümer möglichst tief ausfällt. Ganz legal. Und so wie das Bankgeheimnis durch Daten-CDs unter Druck geriet, sind nun Geschäftsunterlagen mit Details aus 2 Firmen in Steueroasen aufgetaucht. Die eine befindet sich in Singapur, die andere auf den britischen Jungferninseln in der Karibik. 130.000 Namen von Personen in über 140 Ländern, Angaben zu weit verzweigten Firmengeflechten sind Recherchejournalisten zugespielt worden. Oliver Zielmann, Leiter des Rechercheteams von Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche, meint, dass durch die schiere Menge des Materials eine neue Qualität erreicht sei.
Also ich glaube, das Neue, was wir hier vor uns sehen, ist die Dimension. Diese Offshore-Steuerparadiese leben von der Diskretion. Es gab bisher in der Geschichte kaum Informationen darüber, wer wie viel dort Gelder anlegt und warum. Und jetzt ist auf einen Schlag 260.000 Gigabyte Daten mit Mails, Passdokumenten, Kontounterlagen auf einen Schlag offengelegt worden.
Einen Schweizer Bezug hätten rund 300 Namen und etwa 70 Gesellschaften. Involviert seien auch die beiden Großbanken. Die UBS werde mit fast 3.000, die CS mit rund 700 Offshore-Firmen in Verbindung gebracht. Zur Herkunft der Daten hält sich Zielmann bedeckt.
Wir haben die Daten letztlich vom Internationalen Konsortium für investigativen Journalismus in Washington DC und wurden verifiziert. Gelder in irgendeiner Form sind da nicht geflossen.
Dieses internationale Konsortium in Washington beschreibt er als einen Kreis erstklassiger Journalisten. Sie hätten die Information zuerst anonym erhalten und dann festgestellt, dass die Menge nur durch ein internationales Journalistennetzwerk bewältigt werden könne. Zuletzt überprüften schließlich mehr als 80 Journalisten in 46 Ländern mehrere Monate lang die Datensätze. Im Ergebnis präsentiert heute beispielsweise die Süddeutsche Zeitung ihre Recherchen zum Firmenkonstrukt des in Gstaad wohnhaften Playboys Gunter Sachs. Er habe sein Vermögen über 11 Offshore-Firmen verwaltet. Wie weit die Steuerbehörden da noch die tatsächlichen Vermögensverhältnisse erfassen konnten? Eine Anfrage an die Berner Steuerbehörden blieb unbeantwortet.
Sascha Buchbinder. Gunter Sachs ist nur einer der bekannt gewordenen Bezüge zur Schweiz. Und hier zuckt man ja beim Wort Steueroasen, Steuerparadies immer ein bisschen zusammen, möchte damit nichts zu tun haben. Frage an Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Wird aus dem nun Bekannten klarer, welche Rolle die Schweiz und Schweizer Firmen in diesem internationalen Geflecht spielen?
Nach dem, was bisher bekannt ist, scheint es so zu sein, dass die Schweiz vor allem als Dienstleister für Steuerflüchtlinge eine wichtige Rolle spielt oder gespielt hat. Denn die Dokumente betreffen ja die vergangenen 20 Jahre. Da muss man also etwas vorsichtig sein. Schweizer Banken, Anwaltskanzleien und Steuerberater sind offenbar gern hinzugezogen worden, wenn es um die Vermeidung von Steuern ging, als Berater oder Vermittler. Wir haben das ja gerade gehört. Allein die UBS wird mit 3000 Offshore-Firmen in Verbindung gebracht, die Credit Suisse mit 700. Aber es ist noch zu früh, eine generelle Aussage zur Rolle der Schweiz und zu den beteiligten Schweizern, möglicherweise beteiligten Schweizern zu machen. Das hängt jetzt davon ab, was herauskommt bei der Sichtung dieser ungeheuren Datenmengen und was genau gefunden wird und auch wie gravierend diese Fälle sind.
Was ist denn nun das Interessanteste, vielleicht auch Konkreteste mit Schweizer Bezug oder Hintergrund, das jetzt auf dem Tisch ist?
Das ist sicher der Fall Gunter Sachs, also des millionenschweren Opel-Erben, der ja auch Schweizer Staatsbürger war. Seinen Fall hat die Süddeutsche Zeitung sich angeschaut und heute eben veröffentlicht. Wir haben das gerade kurz gehört. Sachs soll ja vor seinem Freitod vor einem Jahr Vermögen in Steueroasen bei den Finanzbehörden nicht vollständig deklariert haben. Da soll es sich um 2 Firmen und 5 Trusts auf den Cookinseln handeln, den britischen Cookinseln. Und beim Verstecken dieser Gelder soll auch eine große Zürcher Anwaltskanzlei, Lenz und Stählin, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die weist die Vorwürfe allerdings zurück, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, nicht alles, was der Steuervermeidung dient, ist illegal, auch wenn es vielleicht illegitim ist.
Sehr viel Konkretes oder Hieb- und Stichfestes weiß man noch nicht. Aber rechnen Sie damit, dass trotzdem schon Wirkung erzielt wird, ähnlich wie vor einiger Zeit die Bankdaten-CDs in Deutschland?
Diese Daten werden jetzt wahrscheinlich ein großes Medienecho finden. Dadurch wird wahrscheinlich auch der internationale Druck wieder zunehmen, entschlossener gegen Steueroasen vorzugehen, als das bisher der Fall war. Ob jetzt auch wieder neue Probleme auf die Schweiz zukommen, das muss man jetzt erstmal abwarten. Die ungeheuren Datenmengen müssen ja erstmal gesichtet werden. Die offizielle Haltung der Schweizer Behörden ist, denn auch erstmal abwarten und anschauen, was kommt. Die Nervosität ist da noch nicht sehr groß. Und man muss sagen, die Schweiz steht ja auch nicht allein am Pranger. Nach dem, was wir bisher wissen, haben ja offenbar noch viele andere Länder mitgemischt beim Thema Steuervermeidung.
Und warum passiert das Ganze ausgerechnet jetzt? Gefühlt ist es ein guter Zeitpunkt für solche Veröffentlichungen.
Naja, warum das gerade jetzt passiert, darüber kann man nur spekulieren. Aber Fakt ist natürlich, diese Daten sind gerade in einer Zeit zugespielt worden, wo viele Länder ihren Steuerpflichtigen sehr viel zumuten und sehr viel abverlangen. Das schafft natürlich eine große Sensibilität für das Thema und sicher auch das Bedürfnis nach einer fairen Behandlung aller Steuerpflichtiger, egal ob sie reich oder arm sind, ob es Unternehmen oder Privatpersonen sind. Das gesellschaftliche Klima, das hat sich also verändert und darum ist zu erwarten, dass jetzt auch entsprechender Druck auf die Politik aufgebaut wird, zu handeln und eben entschlossener gegen Steueroasen vorzugehen.
Das waren Erklärungen, Einschätzungen von Maren Peters. Warum eigentlich steigen die Gesundheitskosten von Jahr zu Jahr? Das hat der Krankenkassenverband Santé Suisse untersuchen lassen und kommt jetzt zum Schluss, nicht die Preise für die medizinischen Leistungen machen den Unterschied aus, sondern das Angebot. Gibt es mehr Spitäler und Spezialärzte, dann gehen auch mehr Menschen ins Spital oder zur Ärztin. Thomas Oberer.
Immer mehr wird in der Schweiz für Medikamente, Arztbesuche und Spitalbehandlungen ausgegeben. Und das Jahr für Jahr. Dafür gäbe es einen simplen Grund, sagt Santé Suisse-Direktor Christoph Meyer.
Das Hauptproblem liegt an der Mengenausweitung. Die Preise, die sind im Griff. Da verhandeln die Krankenversicherer auch ziemlich hart mit den Leistungserbringern. Aber die Mengen der Leistungen, die steigen deutlich.
Die Preise für Behandlungen oder für Medikamente an sich sind also nicht das größte Problem. Entscheidend ist die Tatsache, dass die Bevölkerung immer älter wird. Zudem wird in Kantonen mit vielen Spezialärzten, wie zum Beispiel Genf oder Basel, mehr ausgegeben. Diese Kosten will der Krankenkassenverband Santé Suisse senken. Dabei geht es ihm aber nicht darum, Arztleistungen zu verbieten.
Die Schweizer Bevölkerung will gut versorgt sein. Es gibt auch Mengenwachstum. Das ist gewollt. Wenn die Medizin mehr kann, dann darf sie auch mehr. Und das kostet dann halt seinen Preis. Also das Kritische sind für mich nicht die Mengen an sich, sondern die überflüssigen Mengen oder dort, wo es nicht am richtigen Ort ist.
Doch wer sagt, was überflüssig ist? Die neueste Studie von Santé Suisse sagt nur etwas über die Zunahme der Behandlungen und zu wenig über die Qualität aus, kritisiert der Gesundheitsökonom Willy Augier.
Wenn die Qualität nämlich gut ist, dann ist sie möglicherweise pro Spitaltag höher. Dafür haben wir am Schluss aber weniger Spitalaufenthalte, weil wir weniger Leute mit Wiedereintritten, quasi Garantieleistungen und Reoperationen leisten müssen.
Die Qualität lasse sich schlecht messen. Auch zum Beispiel bei den ambulanten Spitalaufenthalten, entgegnet Santé Suisse-Direktor Meyer.
Im Spital ambulant haben wir bisher keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Ich bin überzeugt, das muss in den nächsten Jahren angegangen werden zwischen den Partnern im Gesundheitswesen.
Die ambulanten Spitalbehandlungen haben gemäß der Studie von Santé Suisse zwischen 2004 und 2010 deutlich zugenommen. Gleichzeitig aber haben die stationären Leistungen nicht wie erhofft abgenommen. Das ist auch für den Gesundheitsökonomen Willy Augier überraschend, da bisher auch aufgrund des medizinischen Fortschrittes davon ausgegangen wurde, dass die ambulanten Behandlungen stationäre ersetzen. Doch noch immer gelinge dies vor allem bei den Zusatzversicherten nicht, sagt Augier.
Bei zusatzversicherten Patienten, und das sind sehr viele, gehe ich eher davon aus, dass das kurz- bis mittelfristig nicht der Fall sein wird, weil das Spital daran finanziell kein Interesse hat und auch der behandelte Arzt nicht.
Dies obwohl mit der neuen Spitalfinanzierung, die seit 2012 gilt, eine Verlagerung in den ambulanten Spitalsektor gewollt und gefördert wird. Santé Suisse fordert die Politik deshalb auf, zu handeln. Angebot und Nachfrage müssen überprüft werden. Nur so könne die Zahl der Behandlungen gesenkt werden.
Lass deine Schwester auch mal mit der Puppe spielen. Als Kinder müssen wir erst einmal lernen, die schönen Dinge des Lebens zu teilen. Und es begreifen nicht alle, dass geteilte Freude doppelte Freude ist. Aber es werden immer mehr. Marktforscher des Gottlieb-Duttweiler-Instituts haben festgestellt, dass Teilen geradezu ein Trend geworden ist. Das Teilen von Autos, Wohnungen und anderen Anschaffungen wird zum wirtschaftlichen Faktor. Ein Trend, der offenbar von den sogenannten Social Media im Internet beflügelt wird. Manuel Rentsch.
Es ist ein Quartier in der Nähe von Zürich. Die Bewohnerinnen haben sich in einem sogenannten Chat zusammengeschlossen. Wenn jemand einen Regenschirm braucht, dann gibt es eine Mitteilung ins Netz und schon steht eine Nachbarin vor der Tür mit dem Regenschirm. Martina macht das Experiment. Sie schreibt ihren Nachbarinnen eine Message.
Ich brauche einen Velohelm. Da stehe ich vor meinem iPhone und bin auf WhatsApp und schreibe meinen Nachbarinnen, ob jemand für mich einen Velohelm hätte. Das mache ich jetzt. Für meinen Sohn, genau. Wer hat einen Velohelm? Nur für heute. Danke. Gruß. Zack. Weg.
WhatsApp ist ein Programm, mit welchem man Nachrichten einfach und gratis austauschen kann auf dem Smartphone. Nach kurzer Zeit erhält Martina eine erste Antwort.
Da kommt schon eine, die schreibt «Leider nein». Das gibt es auch, das ist eine Antwort. Irgendetwas kommt immer zurück. Die einen sind vielleicht nicht zuhause oder nicht gerade online, aber irgendeine Antwort kommt. Es sind etwa 9 Nachbarinnen, 10.
Nachbarschaftshilfe ist zwar nichts Neues, diese Form von Vernetzung aber schon. Aus Sicht der Trendforscherin Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut prägen die Social Media zunehmend unser Verhalten.
Mit den Social Media haben wir so das Teilen neu entdeckt. Aber Social Media, die funktionieren ja nur, weil wir Dinge teilen, Erfahrungen, Erlebnisse, Musik, Fotos. Facebook würde nicht funktionieren, wenn wir nicht mit unseren Freunden eben das teilen würden, was wir erlebt haben, worüber wir nachdenken, was wir cool finden.
Social Media, das ist neben Facebook vor allem auch Twitter und andere Dienste, mit welchen man auf dem Internet oder dem mobilen Telefon einfach kommunizieren kann. In einer neuen Studie spricht das Gottlieb-Duttweiler-Institut von einer neuen Kultur des Teilens und stützt sich dabei auf eine Umfrage bei 1100 Personen. Gemäß den Trendforschern entstehen derzeit zahlreiche neue Plattformen und Jungunternehmen, die im Bereich des Teilens tätig sind.
Diese Lust und dieses Vertrauen, auch sozusagen Dinge zu teilen mit Menschen, die man nicht direkt kennt, das überträgt sich jetzt. Das Verhalten, das wir uns auf Facebook angeeignet haben, das übertragen wir jetzt auf Autos, Wohnungen, was auch immer.
Das bekannteste Beispiel für das Teilen ist das Carsharing, Mobility, die Genossenschaft, welche die Autovermietung revolutioniert hat. Ein weiteres Beispiel ist Airbnb, ein privater Online-Dienst, über welchen man Zimmer und Wohnungen mieten kann. Diese Plattform ist erst vor 5 Jahren gegründet worden und vermittelt weltweit bereits 5 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Die Menschen sind bereit, ihre Wohnung zu teilen. Solche Beispiele werde es in Zukunft vermehrt geben. Die Ökonomie des Teilens eröffne neue Perspektiven, die noch längst nicht ausgeschöpft seien, so das Fazit der Trendforscher.
Als ob es vorher nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Noch nie seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien wurden in einem Monat so viele Menschen getötet wie im zurückliegenden März. Menschenrechtsorganisationen haben 6.000 Todesopfer gezählt. Das Rote Kreuz und das Welternährungsprogramm der UNO sagen, die Lage verschlechtere sich dramatisch. Auslandredaktor Franco Battel.
Rima Kamal ist Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Damaskus. Sie bestätigt, in den letzten Monaten sei die Zahl der Angriffe auf zivile Ziele, also Wohnhäuser, Schulen oder Spitäler, stark gestiegen.
The number of indiscriminate attacks in civilian areas have really risen sharply over the last couple of months.
Warum die Gewalt zugenommen hat, darüber kann die IKRK-Sprecherin in Damaskus nur spekulieren. Kamal geht davon aus, dass mehr Waffen ins Land gekommen sind und dass dies zu mehr Gewalt führt. Rima Kamal hat die Hauptstadt Damaskus in den letzten Wochen verschiedentlich verlassen. Sie konnte unterschiedliche Regionen besuchen und sich einen Überblick verschaffen. Sie sagt, ruhige Gebiete gebe es nicht mehr.
I think the concept of quiet does not really exist anymore, unfortunately, in Syria. When the conflict started, it was really.
Die Gewalt habe nun ganz Syrien erfasst. Zu den gefährlichsten Gebieten gehörten oft jene, die sich in der Hand der Rebellen befinden.
Most of the fighting is often taking part in opposition areas, that is areas seen as opposition strongholds.
Die Armee des Assad-Regimes wolle diese Gebiete um jeden Preis zurückerobern. Darum komme es dort oft zu den heftigsten Kämpfen. Die Zahl der Toten und Verletzten sei dort am höchsten. Auch das Welternährungsprogramm der UNO bezeichnet die Lage als extrem beunruhigend. Sprecherin Elisabeth Biers.
C'est une situation extrêmement préoccupante et la violence qui est en train d'augmenter en Syrie nous empêche, nous les humanitaires.
Die Gewalt nehme zu und diese Gewalt führe dazu, dass die UNO längst nicht alle Kriegsopfer mit Essen, Wasser oder Medikamenten versorgen könne.
Souvent nous n'arrivons pas à atteindre ou alors au prix de grandes difficultés des endroits qui sont les plus touchés par cette violence.
Elisabeth Biers spricht von großen Schwierigkeiten, die am meisten betroffenen Gebiete zu erreichen. Schwierig sei es vor allem wegen Straßensperren oder Kämpfen. Es komme aber auch vor, dass Lastwagen samt ihren Chauffeuren entführt würden. Das Welternährungsprogramm der UNO unterstützt in Syrien derzeit über 2 Millionen Kriegsopfer und in den Nachbarländern 1 Million Flüchtlinge. Diese Hilfe zu leisten sei ein tagtäglicher Kampf.
C'est une lutte de tous les jours pour transporter la nourriture d'un endroit à un autre. Les entrepôts sont souvent victimes de bombardements.
Das Welternährungsprogramm der UNO ruft die Konfliktparteien eindringlich dazu auf, die humanitären Organisationen nicht zu behindern. 20-mal sei das Welternährungsprogramm der UNO in Syrien bisher zum Ziel von Angriffen geworden. In den Außenquartieren der Hauptstadt Damaskus wird schon seit längerem gekämpft. Doch nun sei es auch in der Altstadt gefährlich geworden, dort, wo die syrische Vertretung des IKRK ihren Sitz hat, sagt Sprecherin Rima Kamal.
Most people are avoiding to be outside after dark, so most people prefer to be home at a certain hour.
Die meisten Leute vermeiden es, im Dunkeln das Haus zu verlassen. Wer auf die Straße gehe, habe Angst. Jeder misstraue jedem. Nach Schätzungen der UNO sind im syrischen Bürgerkrieg bisher 70.000 Menschen gestorben. Fast 5 Millionen sind auf der Flucht.
Illegal ein Stück Urwald abholzen und dann darauf Rinder züchten. Das ist in Brasilien ein einträgliches Geschäft. Der brasilianische Detailhandel und die Schlachtindustrie wollen dem Treiben aber nicht mehr zusehen. Sie haben ein System entwickelt, mit dem sich die Herkunft des Fleisches zurückverfolgen lässt. So soll kein Fleisch mehr auf den Teller kommen von Rindern, die auf illegal gerodeten Urwaldflächen gehalten wurden. Das ist eine gute Nachricht für Brasiliens Konsumenten und den Amazonas-Urwald. Ulrich Hachemann.
Bis jetzt verkaufen die Umweltfriefler unter den Viehzüchtern ihr Fleisch den brasilianischen Konsumenten. Auf dem Inlandsmarkt sind die Kontrollen deutlich weniger streng als beim Exportfleisch. Aber das beginnt sich gerade zu ändern. Schlachthäuser, Supermärkte und die Generalstaatsanwaltschaft sind dabei, Ursprungszertifikate für Rindfleisch nun auch auf dem Heimmarkt einzuführen.
Não está implantado de forma adequada, mas é um passo na direção certa.
Es dauert noch eine Weile, bis das Kontrollsystem überall in Brasilien funktioniert. Aber dann kann man verhindern, dass illegal produziertes Fleisch in den Handel kommt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Paulo Adario von Greenpeace Brasilien. Für Adario ist es eine Illusion zu glauben, dem Frevel im Urwald sei allein mit Verboten, Satellitenüberwachung und hohen Bußen beizukommen.
A iniciativa privada tem uma enorme responsabilidade nisso, né? Então, iniciativas de setores inteiros que demonstram sua responsabilidade corporativa. O laboratório da soja mostrou isso.
Die Privatwirtschaft ist ein enorm wichtiger Partner beim Schutz des Regenwaldes. Einerseits müssen wir Druck ausüben und unsaubere Praktiken an den Pranger stellen. Und gleichzeitig müssen wir viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten, so Paulo Adario. Resultate gibt es oft schneller, als man glaubt. Seit ein Moratorium auf illegal angebauter Soja in Kraft steht, hat sich die Lage an der Rodungsfront entspannt. 2006 hatte die Regenwaldlobby erreicht, dass sich die großen Agrarhandelsmultis verpflichteten, keine illegal angebaute Soja aus Brasilien mehr in den internationalen Tierfutterkreislauf zu bringen. Der Bann für illegal produziertes brasilianisches Fleisch kommt für Paulo Adario gerade rechtzeitig. Eine Trendwende ist sichtbar, die Jahre mit rückläufiger Abholzung am Amazonas sind offenbar vorbei. Allein in 7 Monaten sind 1700 Quadratkilometer Regenwald illegal abgebrannt worden. Das ist mehr als die Fläche des Kantons Luzern. Der Greenpeace-Mann sieht Viehzuchtinteressen dahinter.
Então isso fecha um pouco a porta, cria mais exigências. E no médio prazo é uma coisa extremamente positiva.
Sobald flächendeckend nachzuweisen sei, aus welcher Art Produktion ein Stück Fleisch stamme, lasse sich auch dieser neueste Rodungsboom stoppen, ist Paulo Adario überzeugt. Denn diesmal ist es Brasilien selbst, das für den neuen Abholzungszyklus verantwortlich ist. Die knapp 40 Millionen Brasilianer, denen es sozial besser geht, entwickeln zunehmend Appetit auf Fleisch.
Ulrich Hachemann. Gleich eins, Gast im Tagesgespräch ist heute DEZA-Direktor Martin Dahinden. Wo setzt die Schweiz ihre Schwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit? Tagesgespräch im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Mattis.
Dutzende Medien weltweit berichten heute über geheime Geschäfte von zehntausenden Gesellschaften und Privaten in Steueroasen. Sie berufen sich auf Dokumente, die ihnen anonym zugespielt worden waren. Die Unterlagen sollen auch die Namen von rund 300 Personen und 70 Gesellschaften in der Schweiz enthalten. Im Schweizer Gesundheitswesen diktiere das Angebot die Nachfrage, zeigt eine Studie des Krankenkassenverbandes Santé Suisse. Im Jahr 2030 könnten jährlich 200.000 Lastwagen mehr als heute auf Schweizer Straßen die Alpen durchqueren, also rund 1,4 Millionen. Laut dem Alpenschutzartikel dürften es bis 2018 nur 650.000 sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.